Guten Abend, liebe Geschwister. Lade ich euch ein, wer kann, wer noch die Kraft hat, aufzustehen. Und lasst uns beten für die Bibelstunde. Und wer ein Gebet auf dem Herzen hat, der darf gern beten. Ich mache dann den Abschluss. Wir stehen auf. Amen. Danke, Herr Jesus Christus. Danke für jede Minute, für jede Stunde, für jede Bibelstunde, die wir haben dürfen, in dieser Gemeinschaft dein Wort zu betrachten, aus deinem Wort zu lernen, zu forschen, zu schürfen. Herr, dass es wirklich wie ein Schatz, der kostbar ist, der uns geschenkt ist. Und wir dürfen da hineinschauen, schauen, tief hineinblicken, tief hineingraben und heben das Gute, das Erbauliche, das Stärkende, das Ermahnende, das Korrigierende, in allen Dingen aber das Glaubenfördernde. Danke, Herr, für diese Gelegenheit. Danke, dass wir es vor uns haben, dass wir es in Deutsch haben, dass wir es lesen können. Herr, danke für dieses Haus und für die Möglichkeit, in dieser Art und Weise hier dein Wort zu betrachten, für die Bänke, für das Mikrofon, fürs Licht, für all das, was wir haben. Wir wissen, das haben wir von dir und wir danken dir dafür und bitten um deinen guten Segen auch jetzt für diese Zeit. Und denken an all die, die heute nicht da sein können, die verhindert sind, die krank sind, die vielleicht unterwegs sind, die vor allem nicht hier vor Ort bei uns sein dürfen, sein können. Herr, segne sie. Wenn an diejenigen, die krank sind, Herr, gebe ihnen Gesundheit, gebe ihnen Erbauung, gebe ihnen Kraft, Freimütigkeit, Freude. Für all die, die verhindert sind, segne sie da, wo sie unterwegs sind. Herr, wie gut, dass wir das alles dir anbefehlen dürfen und füreinander einstehen dürfen. Ja, und wir rechnen, wir erwarten deinen guten Segen. Danke dafür. Amen. Dann lade ich euch da mit dazu ein, die Bibel aufzuschlagen. Wer eine dabei hat, wer gerne mitlesen möchte, wer gerne mitblättern möchte, im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Wir sind in den Versen 11 und 12 unterwegs gewesen. Und ich möchte mit euch jetzt heute die Verse 11 bis 17 lesen, das ist der Abschnitt. Die ersten zwei Verse 11 und 12 haben wir schon miteinander betrachtet. Ich nehme euch da noch mal hinein. Eine Sache möchte ich noch ein bisschen genauer anschauen und dann geht es in die nächsten Verse. Also ich lese euch, dass wir den Wortlaut vor uns haben. Geliebte, ich ermahne euch als Beisaßen und Fremdlinge, dass ihr euch in der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchen. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Also mit diesem Text, mit diesem Abschnitt wollen wir uns jetzt weiterhin beschäftigen. Petrus nimmt die Gemeinde mit hinein in ihre Leidenssituation, indem er ihre Stellung, in ihre Berufung vor Augen gemalt hat. Und das Wesentliche und das Entscheidende hat ihnen gezeigt, die sind nicht mehr von dieser Welt, die sind Fremdlinge, die sind Beisaßen und das bringt sie in diese Leidenssituation hinein. Als Fremdlinge in dieser Welt setzt das sie diesen Leiden aus. Und was er jetzt macht bei dem praktischen Wandeln, er erinnert sie, dass sie in dieser Freiheit und in dieser Fremdlingschaft, sondern gerade da ein Leben in guten Werken wandeln mit dem Ziel, das Evangelium zu bezeugen und durch ihren Wandel, durch ihr Verhalten ein Licht in dieser Welt zu sein. Das ist, wir haben in diese Verse im Einzelnen oder die einzelnen Aussagen schon in ein, zwei Bibelstunden erwähnt und ich habe ja vor, ab hier nicht, also ein bisschen mit größeren Schritten vorwärts zu gehen. Trotzdem möchte ich auf eine Sache noch eingehen. Ein sehr aufmerksamer Bruder, der kam auf mich zu und sagte, in Bezug auf die Bibelstunde, die wir hatten, ich habe euch Matthäus 5 gelesen, wo ich sage, wir sind das Licht der Welt, damit die Menschen unsere Werke anschauen und Gott verherrlichen, Gott preisen. Petrus sagt genau das Gleiche, er sagt, damit die Übeltäter aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen, Tag der Heimsuchung. Und dieser liebe Bruder sagt, ich habe das noch nie erlebt, dass wenn er in guten Werken oder Zeugnis, wir gutes Zeugnis geben in dieser Welt und Ungläubige dann anschauen, was wir Gutes tun und anfangen, Gott zu preisen, ja? Gott zu verherrlichen, Gott anzubeten. Wie das persönliche Zeugnis, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr in schwierigen Situationen, da hinten ein Bruder hat es erlebt, das ist schon gut, aber es ist eigentlich recht selten und wenn, vielleicht in meinem Leben überhaupt nicht, sodass die unser Lebenswandel anschauen und als Nichtgläubige dann sagen, ja, Gott ist groß und anfangen, Gott zu verherrlichen. Was bedeutet Gott verherrlichen? Man kann das ja verschieden umschreiben. Wir können sagen, Gott anbeten, Gott die Ehre geben, Gutes über Gott sagen, ihm Danke sagen, ihn loben, ihn preisen. Und wenn man dieses Verherrlichen, ihn groß machen, wenn man das so ein bisschen anschaut, dann stellt sich berechtigt die Frage, inwieweit kann ein Ungläubiger, wenn er unser Leben als Zeugnis sieht und dann anfängt, Gott zu preisen, Gott zu loben, Gott zu danken, vielleicht tun wir ihm was Gutes und dann sagt er, oh, da muss ich wohl Gott Danke sagen, wenn du das für ihn tust, dass du das für mich machst. Könnte sein. Aber trotzdem, es ist eine berechtigte Frage, inwieweit können Ungläubige dann Gott verherrlichen, wenn sie unser Licht sehen oder wenn sie unsere guten Werke sehen. Ich möchte euch heute das aus diesem Grund dann nochmal genau hinschauen. Was bedeutet das, dass wenn sie unsere guten Werke anschauen, Gott verherrlichen? Und ich glaube, der Schlüssel ist in dieses am Tag der Heimsuchung. Ich möchte euch mit euch noch ein kleines Bibelstudium heute machen, einen kleinen Exkurs, ich weiß nicht, wie lange er geht, aber ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht, um mit euch dieses am Tag der Heimsuchung anzuschauen. Und wenn wir das gemacht haben, dann sind wir schon mitten in Vers 13. Dann kommen wir in die ganze Thematik, in der der Petrus jetzt ganz praktisch uns den Umgang mit menschlichen Einrichtungen beschreibt. Wie können wir da gute Werke tun? Wie können wir da das Licht sein? Ich mag diese kleinen Exkurse, wenn es darum geht, solche Worte wie Heimsuchung zu untersuchen. Es sind viele, auch selbst wenn bestimmte Bibelstellen für uns klar sind und bestimmte Verse für uns klar sind, aber oft gibt es so ein, zwei Wörter, die man irgendwie schon immer hört, aber man überliest sie und wenn man sich aber den zuwendet, merkt man, da öffnet sich wieder eine Welt. Und das ist eine gute Gelegenheit, um immer wieder solche Nachforschungen zu tun. Und da bekommt man einen größeren Überblick oder einen größeren Einblick in die Schrift. Was hat es mit diesem Tag der Heimsuchung zu tun? Wenn wir die Schrift untersuchen, wenn wir die Bibel uns anschauen, ich möchte euch exemplarisch ein paar zeigen, dann können wir sagen, dass dieses Tag der Heimsuchung im Kontext der Bibel mit zwei Dingen zusammenhängt. Zu einem mit Gericht. Das heißt, wenn Gott heimsucht, dann kann es sein, dass er das Volk heimsucht, einen Menschen heimsucht, falsche Irrlehrer heimsucht, die Priester, die Propheten heimsucht, wie gesagt, ein Volk heimsucht und das heimsucht zum Gericht. Kyros, ein König heimsucht, ein Volk, wie gesagt, heimsucht und das mit dem Ziel, die erleben Gericht Gottes. Wenn Gott kommt, dann gibt es Gericht. Da gibt es einige Bibelstellen, die uns da dieses Heimsuchen Gottes offenbaren oder zeigen. Das andere ist, dass wir auch eine Menge an Bibelstellen haben, wenn Gott jemand heimsucht, dann genauso auch zum Segen. Es kann beides bedeuten. Also wenn Gott jemand heimsucht, kann es Gericht bedeuten und es kann es Segen bedeuten. Und die spannende Frage ist natürlich für uns, was meint Petrus? Ist es Gericht oder ist es Segen? Und wenn es Gericht bedeutet, dann vielleicht eben am Tag des Gerichts, dass sie Gott preisen und sagen, oh Mann, du bist wirklich wahr, hast mir einen Haufen Zeugnis gegeben unter den Gläubigen, die haben das vorgelebt, ich habe es nicht geglaubt. Wir werden darüber ein paar Gedanken verlieren. Oder eben am Tag des
Heimsuchung als Segen, dann ist die Frage, inwieweit können die unter den Nationen Gott verherrlichen, ja? Ungläubige Gott verherrlichen, diese Art und Weise. Was ist dieser Segen? Und ich habe ja das schon kurz angesprochen und ich möchte euch dahin führen. Ich glaube, das hat was dann mit Bekehrung zu tun und das ist eine Art Evangelisation. Also, ist es okay, wenn wir eine kurze Zeit nehmen, uns diese Heimsuchung von der Schrift uns anschauen? Ein erstes Beispiel, und die Beispiele an sich selbst sind schon herrlich genug und spannend. Es sind schöne Bibelstellen, schöne Abschnitte. Die erste Stelle, die ich euch zeigen möchte, ist im Buch Richter. Wenn ihr im Buch Richter mit mir geht, Kapitel 13, ein biblisches Buch, das uns eine der tieferen und dunkleren Zeiten des Volkes Gottes beschreibt, in dem jeder tat, was ihm selbst gefiel, und Gott schickt den Richter. Und zugleich ist es ein herrliches Buch, das uns die Gnade und die Treue Gottes vor Augen malt. Es gibt ein siebenmaliges Muster im Buch Richter. Siebenmal wiederholt sich etwas. Und wenn sich etwas siebenmal wiederholt, dann wissen wir, es ist ganzheitlich. Und das Muster, das sich im Buch Richter siebenmal wiederholt, ist das Volk, das sich von Gott abwendet, das in Rebellion und Sünde lebt, erlebt von Gott Zucht, indem er zulässt, dass die Feinde ihnen sehr, sehr nahe kommen und sie versklaven, sie plagen und sie unterjochen. Und dann bringt das diese Plage sie dazu, dass sie Gott anrufen. Und sie schreien zu Gott und Gott wendet sich ihnen zu und schickt ihnen einen Retter. Und dieser Retter wird in dem Buch Richter als Richter beschrieben. Und eigentlich ist es ein Retter. Nicht nur ein Richter, der unter dem Baum sitzt und sagt, Recht, Unrecht, Recht, Unrecht, sondern das ist ein Typus, ein Bild auf einen Retter. Und Gott schickt einen so einen Richter, einen Retter. Und er rettet das Volk. Und solange dieser Richter lebt, beten sie Gott an und verherrlichen sie ihn und leben sie ein Leben Gott wohlgefällig. Dann stirbt dieser Richter und dann geht das Spiel von vorne los. Sie fallen von Gott ab, er schickt die Feinde unterjochen sie, es ist eine schwere Last, sie fangen Gott an zu suchen, rufen Gott an und was macht Gott? Er rettet und schickt den nächsten Richter. Und er rettet sie und dann ist sie wieder gut, bis er wieder stirbt und kommt die nächste. Und eins, zwei, drei und spätestens beim vierten Mal wird man sagen, jetzt ist genug. Aber es ist vier, fünf, sechs, sieben Mal. Und die Botschaft ist, Gott rettet sein Volk immer, immer. Und so aus diesem düsteren Buch der Richter und aus diesem, ja, gottlosen Verhalten. Wir sehen die Gnade und die Treue Gottes, wir immer wieder, sobald das Volk ihn anruft in seiner Not, er sie rettet und nicht sagt, ich habe genug mit euch. Von daher einfach ein herrliches Buch, einfach wirklich ein herrliches Buch. Und mittendrin offenbart er einzelne Richter und auch da haben wir immer wieder ein Zeugnis und eine Hinführung auf Christus und ein herrliches Evangelium in all diesen Dingen. Ein Beispiel möchte ich euch geben, das ist die Geburt vom Richter von Simson. Ist uns, also mir als Kind war das sehr bekannt, ja. Ich fand ihn absolut cool und war beeindruckt, dass ein Mann lange Haare haben durfte. Ja. Hab's noch nicht verstanden, warum, aber fand ich irgendwie gut. Durfte ich selbst nie haben, so bin ich aufgewachsen. Also er durfte es haben. Dachte, Mensch, wieso darf er? Und das, was ich gut fand, er war stark. Und dann habe ich selbst Bodybuilding gemacht, dachte, so stark wie Simson müssen wir mal werden, gell? Also lange Haare haben. Also gibt es einiges da über ihn zu lernen und einige geistliche Wahrheiten, aber das Interessante ist in der Art und Weise, wie Gott die Geburt ankündigt, wie Simson zur Welt kommt, und das hat was mit der Heimsuchung zu tun. Ich lese jetzt nicht komplett Kapitel 13 durch, das sind ziemlich viele Verse. Wer neugierig ist, kann im Einzelnen das nachlesen. Es gab einen Mann, Manoach hieß er, und er hat eine Frau gehabt und sie hatten keine Kinder, wie oft in der Schrift. Und der Herr besucht diese Frau. Und das finden wir als eine Heimsuchung. Der Herr kommt zu dieser Frau. Er kommt zu ihr und zwar in der Gestalt eines Engels, des Engel des Herrn. Er besucht sie und er redet mit ihr und sagt, was passieren wird und dass sie ein Kind bekommt. Und ich möchte euch Vers 2 zum Beispiel vorlesen. Da war nun ein Mann aus Zora, von einer Sippe der Daniter. Sein Name war Manoach. Seine Frau aber war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau. Also hier heißt es noch, er erschien der Frau in Vers 6. Und die Frau kam und sprach zu ihrem Mann und sagte, ein Mann Gottes ist zu mir gekommen, ist mir erschienen, hat mich besucht, heimgesucht. Diese Umschreibung von diesem, er ist zu mir gekommen. Und sie erzählt es dem Mann, der Mann kann es nicht glauben und dann noch mit solchen Wundergeschichten, du wirst ein Kind gebären und so weiter, wird ein Essener werden und Gott dienen. Und der Mann betet zu Gott und sagt, Gott, schick mir auch bitte so einen Mann. Und Gott erhört, Vers 8, da betete der Manoach zu dem Herrn und sagte, bitte, Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch noch einmal zu uns kommen. Möchte uns noch einmal uns besuchen eigentlich. Also er bittet und Gott macht es. Und der Engel Gottes kam noch einmal zu der. Also er kommt noch einmal. Und da geschehen wunderliche Dinge. Ich lese ab Vers 16. Doch der Engel des Herrn sprach zu Manoach, wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen, willst du aber ein Brandopfer zubereiten, opfere das dem Herrn. Manoach hatte nämlich nicht erkannt, dass es der Engel des Herrn war. Er hatte keine Ahnung, wer das ist. Er hatte gedacht, das ist irgendein Mann und der Herr schickt irgendeinen Mann, aber er weiß nicht, wer das ist. Da sagte Manoach zum Engel des Herrn, wie ist dein Name? Wenn dein Wort eintrifft, möchten wir dich ehren. Und was würde ein Engel jetzt sagen? Du darfst mich nicht ehren. Ich bin ein Mitknecht, ein Mitdiener, bin ein Engel, ein Bote. Wir kennen einige Stellen der Schrift, wo die Engel sofort nicht die Gefallenen, die Gott die Ehre geben, nicht die Dämonen, nicht die Falschen, die Dämonen, die würden sagen, klar, mein Name ist Engel des Lichts, ehre mich. Ein Engel würde sagen, hier, stopp, keine Anbetung, darfst du nicht machen. Schaut mal, was dieser Engel des Herrn sagt. Doch der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Er sagt nicht, du darfst mich nicht anbeten, sondern er ist zu wunderbar. Warum? Weil der hier ihm erscheint, nicht irgendein Engel ist. Der Engel des Herrn ist in den meisten Fällen im Alten Testament der präexistente Christus vor der Menschwerdung Jesu im Neuen Testament. Ist das Christus? Wer erscheint? Wer besucht die Frau und Simsons Papa? Christus, der Engel des Herrn. Dann nahm er noch das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte dem Herrn auf dem Felsen. Er aber vollbrachte Wunderbares. Wer er? Das ist dieser Engel des Herrn, der vollbrachte Wunderbares. Und Manoach und seine Frau sahen zu. Es geschah nämlich, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Die sehen Dinge, unglaublich, und sie merken, das ist kein normaler Mensch, das ist auch ein Engel. Wer ist er? Die wollen es wissen. Und jetzt schaut mal, was sie merken, was das ist. Manoach aber und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. In dem Moment, wo sie merken, wie er in den Himmel hervort, nicht in den Wolken, sondern im Feuer. Der Engel des Herrn aber erschien Manoach und seine Frau danach nicht mehr. Da erst erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sagte zu seiner Frau, ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Niemand kann Gott sehen. Niemand kann Gott sehen und am Leben bleiben. Das ist unmöglich. Das wissen sie auch. Dann müssen wir sterben. Gut, dass der Engel des Herrn ihn besucht hat. Denn man kann Gott sehen im Angesicht Christi und am Leben bleiben. Denn da ist er langmütig und langsam zum Zorn und großen Gnade und Treue. Und er begegnet ihnen, und jetzt schaut mal, was die Frau, wie weise sie ist. Gute Frau. Aber seine Frau sagte zu ihm, sie dachte nach, gibt eine gute Antwort. Wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er aus unserer Hand nicht Brandopfer und Speisopfer angenommen. Und er hätte es nicht und er hätte uns nicht dies alles sehen lassen und uns jetzt nicht so etwas hören lassen.
Wenn Gott uns töten wollte, wären wir schon lang tot. Aber hätte uns sowas Gutes getan, wenn er uns töten wollte? Hätte uns ein Opfer angenommen, wenn er uns was Gutes... Nee, er ist mit uns. Sie erleben eine Heimsuchung. Gott besucht sie. Hat schon mal Abraham gemacht, gell? So eine Heimsuchung. Er besucht sie und dieses er zu uns gekommen. In dem Fall ist das Segen. Segen pur. Eine Verheißung eines Retters, eine Verheißung einer Rettung des Volkes. Und Simson kommt zur Welt und voll des Geistes wird er umhergetrieben. Aber hier sehen wir ein Bild für eine Heimsuchung. Ich liebe diesen Abschnitt. Das ist ein herrlicher, ein spannender, ein sehr interessanter Abschnitt, wie wir Christus auch im Buch Richter finden können. Dieser herrliche Engel des Herrn, dessen Name zu wunderbar ist, als dass er sie hätte noch erkennen und aussprechen können. Also, die zweite Begegnung, die wir haben, ist, oder einen zweiten Hinweis, nicht, dass eine Fülle, aber ich möchte auch ein zweites Beispiel geben, das ist die Ruth. Das heißt, wir müssen gar nicht viel weiter blättern. Ein Buch weiter, Ruth Kapitel 1. Das Lieblingsbuch der Frauen. Alle Frauen, die Hauskreise machen und ein Thema brauchen, ein Buch, müssen sie mal einmal Buch Ruth durchgearbeitet haben. Ja. Ja. Für uns Männer ja nicht so viel sagend, wir sind ja keine Schwiegertöchter. Dein Gott wird mein Gott sein, da wohin gehe, gehe ich auch hin. Das ist eine vorbildhafte Schwiegertochter, die mit ihrer Schwiegermutter überall hingeht. Als Heidin sogar geht sie nach Israel zurück. Auch das Buch Ruth, da geht es nicht um die Ruth, da geht es um Christus. Und da sehen wir in der ganzen Geschichte, Ruth ist die Urgroßmutter von unserem Herrn Jesus Christus. Und wenn sie heiratet, Boas aus der Linie König Davids, und in der ganzen Annahme und in der ganzen Heirat und in dem ganzen Segen und in der ganzen Versorgung sehen wir, für wen Jesus in diese Welt kommt, wer in seine Familie hineingehört und auf welche Art und Weise er sie versorgt und sie rettet. Ja, das ist auch ein Buch der Rettung. Und aber worauf ich hinaus möchte, ist, als dann die Schwiegermutter sich aufmacht, nach Israel wieder zurückzukehren, geht ja die Ruth mit. Und der Grund, warum sie sich aufmachen, möchte ich euch vorlesen in Ruth Kapitel 1, Vers 6. Und sie machten sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrten aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatten im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Das ist eine interessante Formulierung. So, sie haben mitbekommen, Israel war unter Hungersnot lebten Moab, da versuchten sie über die Runden zu bekommen. Und jetzt merken sie, da gibt es wieder Brot, da gibt es wieder Ernte, da gibt es wieder Segen. Und wie wird das beschrieben? Der Herr hat sie heimgesucht. Und diese Heimsuchung wird als die Zuwendung, als das Kommen Gottes, als die Zuwendung zu seinem Volk mit dem Segen verbunden. Es gibt wieder Nahrung, es gibt Brot. Und nicht ohne Grund. Wenn Gott sich naht oder die Zuneigung Gottes in der Versorgung seines Volkes um die Grundnahrungsmittel. Als Jesus kam, hatte er was vermehrt? Brot. Weil sie hungerte. Am Sonntag hören wir die zweite Speisung, die Markus-Evangelium uns berichtet wird. Warum Brot? Jesus ist das Brot. Ja. Die Heimsuchung, Gott naht sich seinem Volk und er gibt ihnen Brot. So. Hier finden wir auch ein Beispiel für die Heimsuchung als Segen. Gott sieht das Elend, Gott sieht die Not und er stillt die Not, indem er ihnen die Bedürftigkeit gibt, die sie brauchen. Also das ist gut. Geht mal mit mir im Psalm. Da haben wir sogar in der gleichen Formulierung diese Heimsuchung. Psalmen, nehme ich auch exemplarisch euch ein, zwei Psalmen hinein, um euch das zu zeigen. Zwei.
Psalm 65. Gerade in den Psalmen werden wir in den Zusammenhang hineingebracht, Heimsuchung Gottes, das Volkes durch Gott und dann der Verherrlichung, damit sie Gott verherrlichen bei ihrer, wenn Gott sie heimsucht. Und die Psalmen nehmen uns da, bringen diese beiden Thematiken, die Heimsuchung und die Verherrlichung, bringen sie zusammen. Ich lese Psalm 65, dem Chorleiter, ein Psalm von David, ein Lied. Dir gilt Stille, Lobgesang, Gott in Zion, und dir soll man das Gelübde erfüllen. Also hier beginnt der Psalmist und sagt, in der Stille, aber Lobgesang. Also vor Gott treten und Gott verherrlichen, Gott anbeten. Darum, wir sprachen, Gott verherrlichen heißt ihn loben. Und hier geht es um den Lob Gottes. Schaut mal, wer. Höre des Gebets, zu dir wird alles Fleisch kommen. Was ist alles Fleisch? Alle Menschen, das bedeutet alle Nationen. Alles Fleisch wird dich anbeten. Sowohl Juden wie auch Heiden, sowohl groß wie klein, Mann oder Frau, arm oder reich, spielt keine Rolle. Alles Fleisch wird zu dir kommen. Interessant ist Hörer des Gebets, wie die Beschreibung von Gott, gell? Er ist der Hörer des Gebets. Und jeder kommt zu ihm, alles Fleisch wird kommen. Sündige Taten haben mich überwältigt. Unsere Vergehen, du wirst sie vergeben. Glücklich, den du erwählt und nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Zu beneiden ist der, zu preisen ist der. Wer? Der von Gott erwählt ist. Sagt der Psalmist. Warum? Weil er darf Gott nahen, in den Vorhöfen Gottes wohnen. Wir werden gesättigt werden mit dem Gut deines Hauses, dem Heiligen deines Tempels. Das heißt, wer erwählt ist und Gott nahen darf, der wird den Segen erleben, der wird den Segen ernten und in diesen Vorhöfen leben darf, wo man den Segen Gottes hat und wo der Segen Gottes wohnt. Und daraus ist der Grund, warum wir ihn preisen, warum alles Fleisch ihn preisen wird. Du wirst uns fruchtbare Dinge in Gerechtigkeit antworten. Gott unseres Heils, du Zuversicht aller Enden der Erde. Wiederum. Wer? Alle Enden der Erde und des Fernes des Meeres, der die Berge festigt, durch seine Kraft umgürtet ist mit Macht, der das Brausen der Meere besänftigt, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völker. Wer besänftigt das Brausen der Meere? Wer sagt zu den Wellen, seid still, und zu dem Wind, er soll ruhig sein? Wer ist dieser Herr? Und wer erwählt und wer kann ihm nahen, die Völker? Um wen geht es hier eigentlich? Gell? So herrlich, der gleiche Gott, der bei Jona zu den Wellen sprach, und sie ist der gleiche, der auf dem See Genezareth war und zu den Wellen sprach, und sie wurden ruhig. Vers 9. Und so fürchten sich die Bewohner der Enden der Erde vor deinen Zeichen. Die Anfänge des Morgens und des Abends lässt du jauchzen. Du hast das Land heimgesucht und es überschüttet. Du beherrschst es sehr. Gottes Bach ist voll Wasser. Du bereitest ihnen Getreide, wenn du das Land so bereitest. Du tränkst seine Furchen eben, Entschuldigung, ebnest seinen Schollen und erweichst es mit Regengüsse, segnest sein Gewächs. Du hast das Jahr deiner Güte gekrönt und deine Spuren triefen von Fett. Es triefen die Weidenplätze der Steppe und mit Jubel umgürtest du sie die Hügel. Die Weiden bekleiden sich mit Herden und Täler bedecken sich mit Korn. Sie jauchzen, ja, sie singen. Was uns beschrieben wird in einer Sprache, die man, sag ich mal, normal kennt, ist, wenn Gott kommt, dieser mächtige, dieser herrliche Gott, der zu den Wassern spricht und sie beruhigen sich, wenn diese Herrlichkeit, diese Kraft und diese Macht kommt und das Land heimsucht, dann wird ein Segen beschrieben. Wasser und Getreide, und das heißt Brot, Trinken, Brot, Fülle, Fett, Rinder, es ist alles da, Segen. In einer Umschreibung im Psalmist von Segen. Wiederum, wenn wir an Christus denken, wenn er kommt, Dursten kriegen Wasser, Brot, Segen in Fülle, all diese Bilder werden hier zusammengebracht. Aber erst einmal möchte ich euch zeigen, wenn das heißt, du hast das Land heimgesucht, dann ist es mit Segen verbunden. Wenn Gott heimsucht, dann geschieht etwas. Die Fülle und der Grund oder das, was passiert, du lässt uns jauchzen. Da ist Jubel, da ist Anbetung, weil Gott das Land heimsucht. Ja? Auch positiv, Segen im Psalm 65. Entschuldigung für das schlechte Lesen. Psalm 106 nochmal. Auch ein herrlicher Psalm. Wir sind gerade am Seminar im 4. Buch Mose, im Alten Testament. Und das ist auch eine wunderbare Zusammenfassung vom 4. Buch Mose. Von diesen Dingen, die da geschehen. Ich möchte euch auch da diesen Psalm komplett lesen und hier und da kurz einen Kommentar geben und zeigen, wie hier die Heimsuchung Gottes uns beschrieben wird. Also, ich lese ab Vers 1. Halleluja! Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade wird ewig. Wiederum, der Hintergrund ist, Gott wird angebetet, Gott wird verherrlicht. Wie? Wann? Am Tag der Heimsuchung. Aber hier auch. Halleluja! Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade wird ewig. Also es geht um seine Gnade. Wer wird alle die Machttaten des Herrn erzählen, hören lassen all sein Ruhm? Glücklich, die das Recht bewahren, die die Gerechtigkeit üben zu aller Zeit. Gedenke meiner, Herr, in der Zuneigung zu deinem Volk, suche mich heim mit deiner Hilfe. Hier ist wiederum die Zuneigung, die Bitte, Gott, komm, hilf mir. Das ist Heimsuchen. Wir können auch übersetzen, besuch mich. Komm zu mir. Lass mich nicht allein. Hilf mir. All diese Umschreibungen, das ist die Umschreibung der Heimsuchung. Und dann heißt es, dass ich anschaue das Glück deiner Auserwählten. Habe ich mir nicht mit Absicht übrigens ausgesucht. Ich habe nach Heimsuchung geschaut und gemerkt, dass das ganz stark was mit den Auserwählten zu tun hat. Und das sind wir wieder ganz stark verankert im Petrusbrief. Wer sind die, heimgesucht werden? Zu wem kommt er? Wen sucht er heim? Mit dem Segen. Wen besucht er in seiner Not? Mit dem Segen. Das sind seine Auserwählten. Dass ich, Vers 5, dass ich anschaue das Glück deiner Auserwählten, mich freue an der Freude deiner Nation, mich rühme mit deinem Erbteil. All diese Begriffe kommen mir in unserem Petrusbrief bekannt vor. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder, sie gedachten nicht der Menge deiner Gnadenerweise. Sie waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Jetzt erinnert sie, was das Volk gemacht hat. Und sie haben gesagt, interessant, wie der Psalmist hier schreibt, sie haben die Gnadenerweise da nicht verstanden. Sie haben die Wege Gottes in der Gnade darin nicht erkannt, dass das alles Gnade war, was er da mit ihnen getan hat. Aber er rettete sie um seines Namens willen, um seine Macht kundzutun. Das ist herrlich. Warum rettete sie Gott? Liebe Geschwister, um seines Namens willen. Warum macht es Gott? Damit er verherrlicht wird. Er rettet sie nicht um ihres Namens willen, nicht um wegen ihnen, weil dann gibt es keine Rettung, um seines Namens willen. Sie sind sein Volk, die hat er auserwählt und um seines Namens willen, damit das groß gemacht, darum rettet er sie. Das heißt, die Rettung ist an seinen Namen gebunden und nicht an unseren Namen gebunden. Und er bedrohte das Schilfmeer und es wurde trocken. Er ließ sie durch die Fluten gehen wie durch eine Wüste. Er rettete sie aus der Hand dessen, der sie hasste. Er erlöste sie aus der Hand des Feindes. Und das Wasser bedeckte ihn Bedrängern. Nicht einer von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie seinen Worten. Sie sangen ihm sein Lob. Also die drehten sich um, merkten, oh, schön, danke. Dann haben sie ihn gelobt, haben ihn verherrlicht. Und jetzt schaut man Vers 13. Schnell vergaßen sie seine Taten, warteten nicht auf seinen Rat. Der Lob währte nur sehr kurz. 2-3 Tage und dann fingen sie an wieder zu murren. Schnell vergaßen sie seine Taten, warteten nicht auf seinen Rat. Sie gerieten voller Begierde in der Wüste, versuchten Gott in der Einöde. Petrus sagt, wie sollen wir wandeln unter den Nationen? Nicht nach unseren Begierden. Aber das tuten sie. Da erfüllte er ihnen ihre Bitte und er sandte Schwindsucht in ihre Seelen. Das habe ich mir angemerkt. Wenn Gott das Leben schwinden lässt, wenn er sandte Schwindsucht in ihre Seelen. Sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager, auf Aaron, den Heiligen des Herrn. Die Erde tat sich auf und verschlang Datan und bedeckte die Rotte Abirams. Ein Feuer brannte unter ihrer Rotte, eine Flamme verzehrte die Gottlosen. Sie machten ein Kalb am Horeb und beugten sich vor ein gegossenes Bild. Sie vertauschten ihre Herrlichkeit mit dem Bild eines Stieres, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, der sie rettete, der große Dinge getan hat in Ägypten. Wunder im Lande Hams, Furchtbares am Schilfmeer. Da gedachte er, sie auszuroten. Wäre nicht Mose gewesen sein Erwählter? Schon wieder, gell? Wäre nicht Mose gewesen sein Erwählter? Der trat in die Bresche vor ihn, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Also, wäre Mose nicht gewesen, wären sie sofort tot. Aber was hat Mose gemacht? Er ging zu Gott. Und was hat er gebeten? Wer weiß es noch? Er hat gesagt, nimm mich, bevor Gott sagt, Mose, ist nett von dir, aber das reicht mir nicht. Es gibt einen, der für das Volk sterben wird, nicht du. Ja? Aber wisst ihr, was Mose gemacht hat? Er ging zu Gott und sagt, Gott, wenn du das machst, was glaubst du, wird der Name verherrlicht oder nicht? Ihm ging es nicht ums Volk, ihm ging es um die Herrlichkeit des Herrn. Wenn du das Volk auslöst, wird dein Name groß, wird dann heißen, oh, guck mal, er hat nicht geschafft, sie zu retten. Er hat dieses störrische Volk nicht geschafft, durch die Wüste zu bringen. Er hat nicht geschafft, sie durchzubewahren. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Zeugnis von dir? Was werden die Nationen über dich lernen? Gott, wegen deines Namens willen musst du durch sie bewahren. Und dann hat er ihn erinnert, du bist doch ein gnädig und barmherziger Gott, langsam zum Zorn und großer Gnade und Treue. Er erinnert ihn an das, was wie Gott sich ihm offenbart hat. Er erinnert Gott, nicht, dass er Gott erinnern muss. Wir wissen das, gell? Aber es macht er. So wie Abraham Gott erinnerte. Gott, was hast du ausgemacht? Wann wirst du ein Volk nicht vernichten, wenn wie viele Gerechte drunter sind? Das heißt, Gott bei seinem Wort nehmen. Und Mose macht das. Als ein Mittler. Aber es gibt nur einen wahren Mittler. Das ist unser Herr. Und Mose war treu in allem in seinem Haus, Jesus aber treu in dem wahren Haus, und das sind wir, die Gemeinde, Hebräer Kapitel 3. Und das hat Mose gemacht. Er hat ein Typus auf Christus das getan, was Christus für uns tut. Er stand vor dem Volk und hat sie vertreten und Gott daran erinnert, an seine Gnadenerweise, an seine Treue und seinen Langmut. Er hat beim Wort genommen, Gott, du wirst doch nicht vernichten. Um deines Namens willen, also da, das ist übrigens der Job von unserem, also die Aufgabe, wenn ich das in Ehrfurcht sagen will, die Aufgabe unseres Herrn, als der Erwählte von dem Herrn zu erscheinen, sonst wären wir gar aus, sonst war es das mit unserer Wüstenwanderung. Dann würden wir nie ankommen. Wir würden nie ankommen. Der einzige Grund, warum wir ankommen, ist, weil Jesus sich ständig vertritt und verwendet sich für uns als der wahre Hohepriester. Und Vers 24, und sie verschmähten das köstliche Land, glaubten nicht seinem Wort. Sie murrten in ihren Zelten, hörten nicht auf die Stimme des Herrn. Ich mag das, sie murrten in ihren Zelten. Also nicht, dass ich murren mag, aber ich finde das eine interessante Aussage, wo sie murren. Nicht nur vorne bei Mose, dann kommen sie, aber wo fängt es an? In den Zelten, zu Hause. Im Wohnzimmer, am Esstisch, da beginnt das Murren. Ja, das Reden, ja, kann doch nicht sein. Sich gegenseitig in die Zelte eingeladen. Und dann auf einmal waren 250 Mann da gestanden und gesagt, Mose, genug mit euch. Wir haben besprochen. Wir haben geklärt. Wir haben gemerkt. In den Zelten besprochen und dann kam der Aufstand. 4. Mose 16 zum Beispiel. Aber sie murrten in ihren Zelten Schön, das Wort Gottes uns solche Details gibt. Da erhob er seine Hand gegen sie, um sie niederzuschlagen in der Wüste, um ihre Nachkommenschaft zum Fall zu bringen unter den Nationen, um sie zu zersprengen in die Länder. Und sie hängten sich den Baal Peor an und aßen Schlachtopfer der Toten. Sie erbitterten sich ihn durch ihre Taten. Eine Plage brach unter ihnen aus. Da stand Pinas auf und übte Gericht, und die Plage wurde gewährt. Der nächste Priester, der sich verwendet, gell? Das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Interessanter Ausdruck. Wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Von Generation zu Generation bis in die Ewigkeit. Und sie erzürnten ihn am Wasser von Meriba, und es erging Mose übel ihretwegen. Warum hat Mose so gehandelt, wie gehandelt? Warum hat er geschlagen, obwohl er sprechen sollte? Sie brachten ihn dazu. Der Psalm sagt, sie brachten durch ihr ständiges Murren, durch ihr ständige Sündigen, durch ihr ständiges Klagen, sie brachten Mose dazu, Dinge zu tun, die er nicht tun sollte. Denn sie reizten seinen Geist, sodass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Sie reizten seinen Geist. Auch interessante Information, gell? Sie vertilgten die Völker nicht, die der Herr ihnen genannt hatte. Sie vermischten sich mit den Nationen und lernten ihre Werke. Sie dienten ihren Götzen, die wurden ihnen zum Fallstrick. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen, vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten. So wurde das Land durch die Blutschuld entweiht. Sie verunreinigten sich durch ihre Werke und hurten durch ihre Taten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen sein Volk und er verabscheute sein Eigentum. Er gab sie in die Hand der Nationen, und die sie hassten, herrschten über sie. Ihre Feinde bedrängten sie und sie wurden gebeugt unter ihrer Hand. Oft rettet er sie, da sind wir mitten im Buch Ruth, Herr Richter. Sie aber waren widerspenstig in ihren Plänen und sie verkannten wegen ihrer Ungerechtigkeit. Doch er sah an ihr Elend, als er ihr Schreien hörte. Und er gedachte um ihretwillen seinen Bundes. Und es reute ihn in der Fülle seiner Gnade. Er ließ sie Erbarmen finden bei allen, den sie gefangen weggeführt hatten. Rette uns, Herr, unser Gott, und sammle uns aus den Nationen, dass wir deinen heiligen Namen preisen, dass wir uns rühmen deines Lobes. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sage Amen, Halleluja. Warum habe ich den kompletten Psalm gelesen? Das ist ein herrlicher Psalm, eine herrliche Zusammenfassung der Geschichte des Volkes Israels. Aber der Punkt ist der, in all ihrem Versagen, wo Gott immer wieder einen Punkt, eine Grenze braucht, sagt, es reicht, es ist genug. Er hat sie dahin gegeben, Ungerechtigkeit, hat sein Eigentum verabscheut. Und dann kommt wieder ein Punkt, wo er sie heimsucht. Wie? Weil er ihr Elend sieht, weil er ihr Schreien sieht und weil er sie in seiner Fülle seiner Gnade sich ihnen naht. Trotzdem, in seiner Gnade ihnen naht. Und wenn er kommt, das ist Heimsuchung. Er kommt, um sie heimzusuchen. Zwei Stellen noch. Und dann, denke ich, sind wir auf einer guten Spur und haben ein gutes Verständnis von der Heimsuchung. Da können wir das im Petrusbrief besser einordnen. Darf ich euch noch eine Stelle zeigen? In Zacharia. Gehen wir, einer der letzten Propheten. Zacharia. Nach Haggai. Zur gleichen Zeit dienten die beiden Propheten, Zacharia Kapitel 10. Ich hoffe, ich ermüde euch nicht mit diesem Exkurs. Mich belebt das, ich finde es herrlich. Zacharia Kapitel 10, ich lese ab Vers 3. Das ist die Rede von Gottes Gericht und Gottes Erbarmen. Gegen die Hirten ist mein Zorn entbrannt und über die Leitböcke bringe ich Heimsuchung. Also da wird wiederum der Begriff Heimsuchung Er bringt Heimsuchung. Er wird kommen. Denn der Herr der Herrscher nimmt sich seine Herde des Hauses Juda an und macht es gleichsam zu seinem Prachttross im Kampf. Aus ihm kommt der Eckstein, aus ihm der Zeltpflock, aus ihm der Kriegsbogen, aus ihm wird zugleich jeglicher Gewalthaber hervorkommen und sie werden wie Helden sein, die im Kampf den Feind in den Straßenkot treten und sie können kämpfen, denn der Herr ist mit ihnen. Eine wunderbare Beschreibung, ohne jetzt so arg wieder in den Kontext hineinzugehen. Aber hier wird zwei Dinge gesagt. Wenn der Herr kommt, wenn die Heimsuchung kommt, gibt es zwei Dinge. Für die einen ist es Gericht. Für die Hirten Israels wird es Gericht sein. Weil sie das Volk nicht geweidet haben, sie weiden sollten, weil sie nicht auf die aufgepasst haben, weil sie das Kranke nicht gesund gemacht haben, das Versprengte nicht zurückgeholt und so weiter. Das ist in diesem Zusammenhang. Jeremia und Hesekiel spricht auch ans Gericht über die Hirten. Und wenn Gott kommt, wird er Gericht über sie üben. Und dann heißt es aber über das Haus Juda, bei dieser Heimsuchung, wird dieses Besuchen Gottes, für die einen wird es zum Gericht, aber dieser Besuch Gottes wird für die anderen aber zum Segen. Es wird zum Segen für Juda. Warum? Aus ihm kommt der Eckstein. Das ist herrlich, gell? Wir wissen, wer dieser Eckstein ist. Und nicht nur der Eckstein, sondern der Zeltpflock. Das Zelt der Begegnung. Das hält es zusammen. Und Kriegsbogen und so weiter. Das ist jetzt, will ich nicht zu tief hineingehen, was uns zu Christus und auf Christus hinführt. Auf jeden Fall bei dieser Heimsuchung wird zwei Dinge geschehen. Für die einen wird es zum Gericht und für die anderen wird es zum Segen. Wir werden das gleich nochmal lesen in den Evangelien, als Jesus kam, was das bedeutet. Das ist beides. Für die einen ist Gericht, für die anderen ist zum Segen. Und noch eine Stelle ist Jesaja 10. Da müssen wir zurück. Jesaja 10, Vers 3. Somit denke ich, sind es sogar mehr als zwei oder drei Zeugen aus dem Alten Testament. Jesaja 10, Vers 3. Ich lese ab Vers 1. Weh denen, die Ordnungen des Unheils anordnen. Und den Schreibern, die Mühsal schreiben, um die Geringen von ihren Rechtsanspruch zu verdrängen und den Elenden meines Volkes ihr Recht zu rauben, damit die Witwen ihr Plündergut werden und sie die Weisen plündern. Und was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchen und beim Sturm, der von weit her kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe und wo euer Reichtum lassen? Beugt man sich nicht unter Gefangenen, so muss man unter den Erschlagenen fallen. Bei all dem wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Also wir sehen, dass die Heimsuchung Gottes, ich habe euch viele Stellen gezeigt, die sprechen, dass Gott sich seinem Volk annimmt. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Heimsuchung beides bedeuten kann. Für den einen ist es Segen, für den anderen kann es aber zugleich Gericht sein. Und hier haben wir eine Stelle, die sagt, dass die Heimsuchung Gericht ist. Weh denen, die gegen Gottes Gerechtigkeit gelebt haben. Für die ist diese Heimsuchung nicht gut. Die ausgeplündert haben, die sich daran bereichert haben, an dem Leid und dem Elend der anderen sich daran bereichert haben. Da kommt der Herr und wird für Gerechtigkeit und für Recht sorgen, wenn er sie besucht, wenn er sie heimsucht. Also hier sehen wir das negativ. Und jetzt gehen wir noch einen kurzen Moment ins Neue Testament. Und dann sind wir wieder im Petrusbrief. Geht mal mit mir in Lukas Kapitel 1. Jetzt möchte ich mit dieser Stelle all das zusammenfassen, was ich jetzt euch vorgelesen habe, all diese Bibelstellen, und euch zeigen, wie Zacharias das deutete, wie Zacharias das Ganze zusammenbrachte. Zacharias ist der Vater von Johannes der Täufer, und er weissagte, nachdem er wieder reden durfte, erst einmal Unglauben gestraft und dann durfte er wieder reden, und dann weissagte er über seinen Sohn, über Johannes, was er tun soll und für wen er den Wegbereiter ist. Und jetzt ist wichtig, Johannes ist derjenige, der die Heimsuchung seines Volkes vorbereiten sollte, der einen Weg bereiten soll, damit Gott sein Volk besuchen kommen kann. Und das ist, was Johannes uns prophezeit. Ich lese ab Vers 67, Lukas 1, ab Vers 67. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte und sprach. Also das ist voll des Geistes, inspiriert durch den Heiligen Geist, geleitet durch den Heiligen Geist, redet er die Wahrheit Gottes und sagt, gepriesen sei der Herr, wiederum verherrlicht, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet, das heißt Herrschaft ist ein Horn, im Hause Davids seines Knechtes. Das ist die Herkunft von diesem Horn, von dieser Herrschaft, von dieser Rettung. Wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Das heißt, das, was jetzt geschieht, hat er durch alle Propheten, von jeher war das die Botschaft der Propheten. Ich habe euch gerade einige davon vorgelesen. Und jetzt schaut, Vers 71. Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben und unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er mit Abraham, unserem Vater, geschworen hat, uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, du wirst vorangehen, von der Herrlichkeit, von dem Angesicht des Herrn, von der Herrlichkeit des Herrn wirst du hergehen, seine Wege zu bereiten, um sein Volk Erkenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Das ist der Weg, der vorbereitet wird. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird. Also das ist die Heimsuchung. Und Zacharias predigt oder weissagt und sagt, Johannes, du wirst mein Sohn, du wirst vorbereiten, die Heimsuchung Gottes. Und was ist diese Heimsuchung Gottes? Er wird retten, Rettung schaffen. Welche Rettung? Rettung von den Feinden, Rettung von den Sünden. Hier geht es nicht um buchstäblich, das wissen wir alles mittlerweile. Das haben wir verstanden. Aber das ist um diese Heimsuchung. Wenn ich jetzt anschaue und die Fülle, und übrigens Matthäus 1, wenn es heißt, und du sollst seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns, das ist eine andere Umschreibung, er ist mit uns, das heißt, er ist gekommen, er ist bei uns, er hat uns heimgesucht. Das ist eine andere Umschreibung der gleichen Wahrheit. Der Punkt ist, Heimsuchen bedeutet, Gott macht sich auf den Weg und kommt zu uns, besucht uns bei uns zu Hause. Heimsuchung nicht, er kommt nach Hause, sondern er kommt zu uns nach Hause. Wie bei Abraham, wie bei den Vatern der Mutter von Simson, er besucht sie. Er besucht sein Volk, er kam zu ihnen und er besucht uns. Da heißt es, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer mir aufmacht, ich komme. Gott besucht uns, und um was zu tun? Um uns zu retten. Für die ihn annehmen, darf ich an dieser Stelle das wieder sagen, seine Auserwählten, die in den Vorhöfen sein dürfen, für die ist es Segen, wenn Gott dann kommt, in seiner Herrlichkeit, in seinem Sohn, durch seinen Sohn Jesus Christus, Engel des Herrn, wenn er da kommt, dann ist es Segen, dann ist es Rettung. Für die Ungläubigen, deswegen habe ich euch in Psalm 106 gelesen, für sie ist es die Heimsuchung nicht Segen. Das Gericht. Und als Jesus kam und sein Volk heimsuchte, der Segen war da. Der Libanon sprudelte von Herrlichkeit. Sie priesen Gott. Wasser und Brot und Fett und Gesundheit und Rettung. All diese Dinge waren da. All das war von ihren Augen. Die Herrlichkeit des Herrn war da. Die Rettung war da, angeboten. Und was machten ein Großteil von ihnen? Mit dieser Heimsuchung lehnten es ab. Für sie ist es Gericht. Und dann sprechen die Propheten über die Hirten, über die falschen Hirten, die das Volk genauso aus diesem Grund Und wie redet Jesus von ihnen, ihr Otterbrut, ihr Schlangen? Das ist nicht gut, wenn der Herr sie so heimsucht. Für die anderen ist es purer Segen. Jetzt gehen wir zurück zu Petrus. Und jetzt hoffe ich aus diesem Hintergrund, mit diesem Exkurs der Heimsuchung, jetzt diese Stelle einzuordnen. Was bedeutet das? Also Petrus schreibt und er sagt, er bittet sogar, dass wir einen Lebensstil führen, nicht nach unseren fleischlichen Begierden, weil wenn wir danach leben, würden wir das Zeugnis des Evangeliums ständig zunichte machen. Der Grund, warum er sagt, wir sollen einen Wandel, einen guten Wandel führen, ist ihnen zum Zeugnis. Und er spricht, ich finde das sehr, sehr schön, Vers 12 sagt, und führt euren Wandel unter den Nationen gut. Ich finde, dass er allein den Begriff den Nationen benennt, nicht unwichtig. Er sagt, ihr seid jetzt Fremdlinge, ihr lebt nicht mehr, ihr seid nicht ein Teil von dieser Welt, aber ihr seid noch in dieser Welt, lebt einen guten Wandel unter den Nationen. Warum sagt er unter den Nationen? Weil wir unter den Nationen gesandt sind, weil die Apostel unter den Nationen gesandt sind. Geht hin zu allen Nationen. Und was sollen sie tun? Macht sie zu Jüngern. Das ist der Hintergrund. Lebt als Zeugen, ihr sollt meine Zeugen sein. Anfang von Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Und das ist der Auftrag. Und Petrus weiß um diesen Auftrag. Er hat von dem Herrn empfangen und er gibt uns an die Gemeinde weiter. Das ist das Herrliche. Das ist eine Stelle, die uns diesen Auftrag weitergibt. Und das heißt, lebt unter den Nationen. Warum unter den Nationen? Weil die Nationen sollen zum Glauben kommen. Die Nationen sollen zur Erkenntnis des Herrn kommen. Die Nationen sollen die Herrlichkeit des Herrn sehen. Sie sollen Rettung empfangen. Und er bittet, dass unser Lebensstil, unser Wandel von dieser Rettung spricht und nicht dagegen spricht. Warum? Ist wichtig, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Sie reden natürlich gegen sie. Warum reden sie gegen sie? Weil wenn Christen einen Herrn haben, Jesus Christus, und leben, als sei sie nicht in dieser Welt, bringt sie in Schwierigkeiten. Und sie beginnen darüber, über sie zu reden, das sind die Rebellen. Das sind die, die sich keiner staatlichen Ordnung unterwerfen, die gehen nicht mehr zum Militär, die machen nicht mehr das, die machen nicht mehr das, die betrügen nicht mehr, die lügen nicht mehr, das stellt sie alles in schlechtes Licht. Ihr kennt unseren Herrn, als er gekommen ist, was das für ein Licht auf die alle anderen warf. Er muss nun das sein, was er war, in guten Werken. Und sie hassten ihn dafür, weil sie das bloßgestellt hat. Und Petrus weiß es, wenn wir in guten Werken wandeln, werden sie übel gegen uns reden, weil das wird sie bloßstellen, sie werden das hassen. Aber dann sagt er, damit aus den guten Werken, die sie anschauen, die sollen das sehen, nicht raten, die sollen das sehen. Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Aus diesem Kontext, den ich euch versucht habe aufzuzeigen, ich hoffe, das war nicht zu langatmig, aber der Punkt ist der, Petrus sagt, dass wenn Gott ihnen sich naht, in welcher Weise? Wie in welcher Weise die Nationen, die Fülle der Heiden sollen ihn preisen, die Fülle der Heiden sollen anbeten, wenn Gott sie ihnen naht. Und was wird sie ihnen nahen? Wenn sie ihn anrufen, wenn sie Gott anflehen, wenn sie in ihre Not zu ihm sich wenden, dann wird er sich ihnen nahen, er wird sie heimsuchen, um sie zu retten. Und wenn sie die Rettung erleben, dann sollte unser Zeugnis, unser Leben, unser Lebensstil, wie wir gelebt haben, das fördern, sie dazu bringen und nicht eine Schwierigkeit, eine Barriere darstellen. Petrus spricht nicht davon, dass wir leben und unser Leben als Christen in der Welt und sie reden über uns übel und wir lügen nicht, obwohl wir hätten lügen sollen und dann sagen sie, oh, gepriesen sei Gott. Sagen die Nachbarn, Kollegen oder sonst etwas? Nein, das machen sie nicht. Das ist genau der Punkt, das machen sie nicht. Wann werden sie Gott verherrlichen? Am Tag der Heimsuchung. Und was ist der Tag der Heimsuchung? Tag ihrer Rettung. An dem Tag des Segens. An dem Tag, an dem Gott sich in ihrem Leben naht. In dem Tag, an dem Gott zu ihnen kommt und Wohnung macht. Bei ihnen Wohnung nimmt, wie bei Zachäus. Heute muss ich bei dir einkehren. Wisst ihr, was für ein Jubel und was für ein Verherrlichung Gottes war? Petrus ermutigt uns zu einem Wandel, der evangelistisch ist. Der ein Vorbote oder ein, darf ich so sagen, ein Wandel, wie Johannes der Täufer, der den Weg vorbereiten soll, wenn der Herr sein Volk heimsucht. Das ist das Bild, das ist die Sprache. So wie Johannes in dem, wie er sein Leben lebte, sein Lebensstil, ein Vorläufer, ein Vorbote, ein Ebenmachen der Täler und der Berge, so den Weg bereiten, damit die Menschen zur Buße und der Erkenntnis kommen können und zum Glauben kommen, wenn der Herr sie heimsucht. So sagt Petrus auch. Lasst uns so leben, dass wir Vorläufer sind, dass wir alles kleine Johannes Täufer sind. Taufen ist gut. Dass wir die Menschen dahin bringen, oder sie dahin führen, dass sie zur Buße kommen, dass sie zur Erkenntnis des Herrn kommen. Ich will andersrum sagen, dass wenn der Herr sie heimsucht, wenn er sich ihnen zuwendet, dass sie ihn preisen können, dass wir dazu beitragen können, dass sie ihn Gott verherrlichen können. Das ist unsere Berufung. Das ist unser. Was haben wir, und ich mache sofort Schluss, was haben wir gelernt bis dahin? Was für eine hohe Berufung haben wir? Wir haben ein Priesterdienst, gell? Und was macht ein Priester? Er verwendet sich für Menschen gottgemäß, richtig? Und das ist unser Priesterdienst in dieser Welt. Unser Priester dient vor den Nationen, damit gottgemäß, damit die Nationen Gott verherrlichen möchten. Aber das können sie nur als Gläubige. Du kannst Gott nicht loben, du kannst ihn nicht groß machen, du kannst ihm nicht alle Ehre geben, du kannst ihm nicht Danke sagen, wenn du ihn nicht im Licht erkannt hast, wenn du nicht gläubig geworden bist. Und Petrus sagt, wenn sie aber gläubig geworden sind, nämlich am Tag ihrer Heimsuchung, dann sollte dein Leben, wäre schön, wenn es dazu beigetragen hat. Und dann ich sage, oh Mann, der Wille hat es mir so schwer gemacht, dabei ist es so einfach, aber der hat es mir so schwer gemacht. Ich dachte, es ist ja unmöglich, ein Christ zu werden. Und eigentlich wollte ich ja kein Christ werden, weil so wie der Willi lebt, das will doch keiner ein Christ werden. Oder am Tag der Heimsuchung sagt, oh, guck mal, ich hatte das Gleiche. Das ist wahr. Das ist echt. Hat nicht gelogen. Es stimmt. Und man verherrlicht Gott. Im besten Fall zusammen. Und unser Priesterdienst ist für die Nationen, beziehungsweise vor den Nationen. Der Kontext, denke ich, wird das zeigen, wenn wir dann zu den Sklaven kommen, beziehungsweise in der nächsten Bibelstunde reden wir über die Obrigkeiten, da wird unser Dienst da schon deutlich werden, wie können wir einen Priesterdienst vor den Obrigkeiten leben, wie können Priesterdienst vor unseren Herren leben, wie können wir einen Priesterdienst in unseren Ehen leben, das sind einfach diese Dinge. Und ich habe euch das schon vorgelesen, in Kapitel 3 heißt es, damit sie ohne Wort durch euren Wandel gewonnen werden. Das ist der ganze Zusammenhang. Das meint Petrus, ohne Wort durch den Wandel gewonnen werden. Das heißt, man kann nicht immer reden und wir hören ja, aber das Leben sollte auch davon Zeugnis geben. Okay, darüber haben wir schon aber gesprochen. So bin ich froh, dass ich jetzt erst Vers 11 und 12 abschließen kann und ab nächste Bibelstunde Vers 13 und 17. Dann gucken wir uns diese menschlichen Ordnungen an und was es bedeutet, da einen Priesterdienst zu leben. Ich danke euch für die Geduld, für die Aufmerksamkeit. Ich möchte zum Abschluss beten. Ich danke dir, Herr, für die Fülle des Zeugnisses der Schrift, dass du uns heimgesucht hast, dass du, ewiger Gott, der herrliche Gott, zu uns Menschen gekommen bist, Herr, mit den Gedanken des Friedens, mit den Gedanken der Rettung, mit den Gedanken des Segens. Herr, dass du an unsere Türen geklopft hast, dass du gerufen hast. Herr, und ich danke dir für jeden Einzelnen, der dir aufgemacht hat, der auf deine Stimme gehört hat, der dir nachfolgt, der seine Auserwählung festgemacht hat in dir. Herr, wir wollen dich loben und preisen für deine herrliche Gnade, für deine herrliche Barmherzigkeit, für deine großartige Taten, nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart und darüber hinaus das, was du noch Großes tun wirst. Du bist würdig, dass wir dich verherrlichen, dass wir dich anbeten, wie aus den Nationen. Ja, wie aus den Nationen stimmen mit in den Lobpreis hinein und geben dir die Ehre, denn du bist würdig in aller Ewigkeit. Amen.